Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz, der keine Ahnung hat, worüber wir in dieser Folge sprechen, denn wir sind erstaunlich schnell. Wir haben eine Folge zum allgemeinen Zustand nach einer mehrmonatigen Pause aufgenommen, um wieder ins Bild zu kommen. Jetzt gibt es aber noch viele Sachen, Benita, die du auf dem Herzen hast, weil es soll eher eine Herzerfolge werden, vielleicht im Sinne auch mal, dass man das, was wir ja grundsätzlich immer irgendwie tief machen, England zu umarmen.
Ja, das stimmt. Und weil wir schimpfen, oder ich schimpfe ja immer so rum, und das ist ja wirklich ganz schrecklich und negativ. Man soll ja nicht immer rumschimpfen, man soll ja mal Perspektiven aufzeigen. Und
eben, auch, also auch mal ein bisschen lösungsorientiert, ja, würde ich sagen, oder? Das ist also, wo kommen wir denn dahin? Immer nur schimpfen kann ja jeder. Muss ja ein bisschen Lösungen anbieten.
Ja, das ist wahr. Und deswegen haben wir ja das Podcast auch sehr lösungsorientiert, in der Hoffnung, dass es den Brexit irgendwann rückgängig macht, weil irgendein Deutsch sprechender.
Weil die nicht mehr vorbei können. Der Druck von Brexit on Toast wird so enorm, dass sie auf internationaler Ebene, ich glaube, es wird auch auf der Sicherheitskonferenz jetzt diskutiert.
Ja, das ist übrigens ein gutes Stichwort, weil das ist ja natürlich gerade rechtzeitig noch zur Sicherheitskonferenz, die jetzt wahrscheinlich gleich anfängt. Das müssen die nämlich alle noch hören.
Kommt da also deswegen
müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aus England,
ja, wollte ich dich fragen.
Ich weiß es gar nicht. Also wahrscheinlich Liz Truss.
Heute war nur Herr Ischinger schon im Radio. Der hat
aber es kommen schon dazu gesagt. Ziemliche Klopper.
Ja, es kommen schon Klopper. Also, aber es wurde jetzt kein
Markus Söder hat auch schon auf Instagram gezeigt, dass er Kamala Harris begrüßt hat.
Ah, wo?
Ja, am Flughafen.
Ah ja. Weißwurstfrühstück.
Ja, er hat vom White House, von der Besuchertribüne.
Ja, also wenn wir jetzt gleich in die Sicherheit einsteigen wollen, dann sprechen wir natürlich über die Ukraine und die wirklich extrem bedrückende Situation, in der sich das Land und eigentlich die ganze Welt da befindet. Das ist etwas, was Boris Johnson wiederum relativ zu Pass kommt, weil er sich zu Hause, also ich glaube, hier haben wir das nicht gemerkt und auch sonst in der Welt ist wenig davon gemerkt worden, aber als ganz großer, also Putin-Fertigmacher und in seine Schrankenweiser geriert und also eher, also Großbritannien sagt den Russen ganz klar, jetzt ist Schluss und das kommt gar nicht in Frage und Großbritannien steht sehr hinter der Ukraine. Sie haben auch sofort an die Ukraine Waffen geliefert, darauf sind sie sehr stolz. Und das ist ja jetzt open to discussion, ist man da dafür oder dagegen und warum machen wir das nicht, ist das falsch oder richtig? Was allerdings ein Fakt ist, dass in der Anglo-Welt die Deutschen gerade ganz schlecht dastehen, eben als ganz miserable Pieser, die sich nicht trauen, irgendwie Putin mal zu zeigen, wo eigentlich Stopp ist, und natürlich Nord Stream 2, auch dass eben das Nord Stream 2 einfach nicht in Frage gestellt wird oder zumindest nicht offen in Frage gestellt wird aus angloamerikanischer Sicht. Wir sind da also ganz schlecht beleumundet. Und das hat Johnson sofort erkannt, eben als Möglichkeit, sich ganz groß auf die Brust zu trommeln. Also Liz Truss war ja in Moskau, das haben wir ja im vorherigen Podcast erwähnt, mit Biberhut.
Und hat einen schlechten Auftritt, falls jemand die Folge
hat einen schlechten Auftritt, also sie ist die Außenministerin von Großbritannien seit neuestem. Ich glaube, sie weiß jetzt auch ungefähr auf der Landkarte, wo das Land liegt und so weiter. War dann eben in Russland und Lavrov, Putins Gromyko für die Geschichtsbewussten hier.
Oh, da muss man aber schon ganz schön...
Jetzt Kinder, schaut mal nach, googelt mal. Der hat sie also öffentlich total abgekanzelt, muss man sagen, unmöglich. Aber wahrscheinlich hat er sich gedacht, was ist denn das hier für ein Scherz? Und man merkte auch, dass jetzt vor dem großen, globalen, gefährlichen Britannien nicht riesige Angst herrscht in Russland. Darauf gibt es noch eine zweite kleine Geschichte, die ich meiner trusty Twitter-Quelle entnommen habe. Es gibt einen Defense Minister, der ist Ben Wallace. Der wurde dann nach Russland geschickt, um auch eben Gespräche zu halten. Und anscheinend haben die Russen zu ihm gesagt, also es ist einfach eigentlich überhaupt, es hat überhaupt keinen Sinn, mit ihm jetzt zu sprechen, und sind raus und sind in ein anderes Meeting, wo sie mit der EU gleich verhandelten. Und Herr Wallace stand so ein bisschen betröppelt in der Gegend rum. Und das ist natürlich auch wahr. Ich meine, es ist einfach ein Land, zwar natürlich ein historisch wichtiges und auch sonst wichtiges Land, aber es ist einfach nicht, es ist nicht ein großer Block. Ja.
Das heißt, wenn man es jetzt umkehrt, könnte man meinen, Großbritannien müsste auch wieder um Augenhöhe kämpfen in der Welt.
Absolut, Absolut, das ist natürlich absurd, weil eines der großen Brexiteer-Träume, Versprechen, war ja eben auch, dass Global Britain dann wieder wahrscheinlich in imperialer Macht den Globus beschreitet und überall eben, keine Ahnung, Benevolenten oder anderen Einfluss nimmt. Aber das haben die anderen eben alle noch nicht so genau gemerkt, dass das jetzt eigentlich so ist, ja. In Großbritannien selber hat es auch noch keiner gemerkt oder schon manche, aber Boris Johnson natürlich geht damit auf jeden Fall früh hausieren und ja, also gerade auch um abzulenken zum Beispiel von Partygate, das überschnitt sich nämlich alles so ein bisschen.
Weil man ist ja eigentlich noch damit beschäftigt, den anderen Teil des Let's Take Back Control umzusetzen.
Ja.
Das scheint es ja auch noch nicht so weit
gediehen zu sein. Nee, gar nicht. Und das ist, taking back control is not happening at all, sozusagen.
Ja. Schön, das reimt sich auch noch.
Stimmt. Stimmt. Ja, also sie, ich weiß nicht, also sie haben, was sie machen, was ich höre, ist, es wird an einer neuen so Agricultural Policy gebastelt. Und das ist ja wohl was, wo sich auch viele EU-Freunde einig sind, dass die
Landwirtschaftspolitik der EU,
miserabel oder ganz beschissen ist und verschiedene
durch die Subventionen.
Aus allen möglichen Gründen, Subventionen, umwelttechnisch, aus vielen Dingen
anscheinend. Da will England Vorreiter werden. Oder eine Blaupause liefern.
Das würde man ja sagen, das wäre doch zum Beispiel vielleicht wirklich eine tolle Folge des Brexit, wenn man schaffen würde, da was Neues, mal einen neuen Approach zu finden. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist noch nicht fertig und ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus. Also ich lese manchmal drüber, dass es vielversprechend ist und manche schreiben, es ist totaler Mist. Was aber eben stimmt, dass die Farmer im Moment extrem leiden unter dem Brexit, also ganz extrem, dass die Regierung überhaupt bis jetzt nichts bereitgestellt hat, um sie dementsprechend zu unterstützen und im Gegenteil Handelsabkommen in Verzweiflung unterschreibt mit anderen Ländern, die eben die heimische Agrikultur dann sozusagen, dass der ein Todesurteil ist. Also das kann dann nur noch so eine Bijou-Agrikultur sein zu Hause für ganz reiche Leute. So.
Ganz, ganz, ganz wertvolle Auberginen.
Bijou-Agrikultur, ja. Das ist toll. Ja.
Das möchte man sein, ein Bijou-Bauer.
Ja, vergoldete Zucchinis. Das ist köstlich. So, ich esse so vom Bijou-Feld, wo dann so jemand in so einem
in so einem Ledergewirr.
Lederwams.
Ja, so mit so einem Wams, der aber immer so sonnendurchflutet, so von hinten mit Weichzeichner. Dann diese
teuren Auberginen. Da sehe ich Boris Johnson eigentlich selber auch drin.
In dem Werbespot. Auch, oder
wie er den Acker beackert.
Ja, genau.
So er hat ja sicher auch manchmal so eine grüne Schürze an.
Was, oder? Boris Johnson?
Ja, wenn er
hat
sonst
meistens
auch einen Covid-Anzug
anzieht. Meistens hat er nur so rote, also so gelbe, weißt du, diese Warnwesten an und steht damit in Krankenhäusern rum.
Warum das eigentlich?
Ja, als man Bild? Fragt sich, also Warnwesten hat er wahnsinnig gerne an. Wo er ist, hat er eine Warnweste an, damit man ihn vielleicht gut sieht. Und er steht eben sehr häufig in Krankenhäusern rum, um da eben darauf aufmerksam zu machen, dass er
die Lage im Griff hat. Das war ja damals auch das Gummistiefel-Gate.
Das Bild vom Schröder.
In Deutschland, genau. Also ja. Edmund Stoiber kam mit so Lederschüchen, mit so Trotteln dran und musste aufpassen, dass die nicht schmutzig werden.
Im Sommerstäuber.
Und im Sommerstäuber und während Gerd schon längst mit irgendwie kniehohen Gummistiefeln auf dem Deich stand und die Truppen kommandiert hat. Also das macht schon was
Bilder.
Eher sowas.
Ja, Bilder. Und das ist nämlich etwas, was die Tories, es ist auch jetzt eben Partygate, wie wir ja schon sagten, was ja wirklich sehr an Fahrt aufgenommen hatte in der Zeit und Boris Johnson wirklich in Bedrängnis brachte. Und dann hat er natürlich immer seine Gefolgsleute und verschiedene Minister in die Presse geschickt, um eben ihn zu verteidigen und zu sagen, nein, und der Premierminister, der hat noch nie Champagner getrunken und wir haben vollstes Vertrauen und er arbeitet immer und so weiter. Und dann wurde immer gesagt, und das wird immer gerne gesagt, he gets all the big calls right. Also die großen Dinge hat er doch alle so toll gemacht. Und das geht dann, da geht's immer um get Brexit done, wovon wir ja wissen, wirklich nicht wirklich passiert. Und dann geht's immer um Corona und vor allem das tolle Geimpfe, dass eben er so fantastische Impfpolicy gefahren hat. Und deswegen, denkt man, steht Johnson ständig im Krankenhäusern rum in seiner High-Vis-Weste, damit die Leute sich erinnern, dass er ja der Impfgott ist. Und es auf Twitter natürlich auch kursieren schon wahnsinnig komische Sachen, dass also wenn man irgendwo im Krankenhaus ist und jemand in so einer Weste sieht, dann muss man weg und bloß einen großen Bogen drum machen, weil er hat auch nie eine Maske an natürlich.
Nee, klar.
Und
High Vis Weste.
Ja. High Vis.
What a word.
High Vis, ja.
Great. Aber wir sind jetzt, wir sind insofern gesprungen, wir sind also über die Landwirtschaft, die ja, ja als möglicherweise könnte das.
Das wäre jetzt das, eigentlich, das war ein so, kurzer mal aufflammendes
Lösungsorientierten Ansatz. Ukraine auch Agrarstaat wiederum, ja. Vielleicht gibt es da eine Parallele. Ach so, nein. Dass ja, England das und die nee. Ukraine,
nicht.
Die Landwirtschaft nee. Insgesamt.
Aber nein. Eigentlich muss man sagen, also grundsätzlich ist die Insel ja sehr fruchtbar, also deswegen, extrem. Also da lässt sich ja Bijou-Agrikultur ja, ja. auch sehr gut
auf herstellen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ja auch ziemlich Bijou, also England hat ja ein ganz andere landwirtschaftliche also Landschaft auch, als wir so diese riesen Felder und so, das gibt es da gar nicht.
Nee, das immer Steinmauer dazwischen.
Haben wir immer schön Hecken und, ja, und so ja. und vielmehr so kleinen Parzellen.
Da gab es auch keine Flurbereinigung, oder?
Nein, das gab es da gar nicht. Ja, doch, gab es sicher, aber ich habe sie noch nicht gesehen.
Aber noch nicht so. Aber
wäre das ein ernster halt, Wirtschaftszweig, womit England wirklich wieder auch...
Nee, also ich mit Bijou-Agrikultur wirst du dich, glaube ich, nicht nach vorn katapultieren, vor allem, wenn das der internationale Finanzmarkt seit Jahrzehnten dein riesiges und hauptsächliches Einkommen ist. Und da stottert es halt auch so ein bisschen.
Stottert es auch? Inwiefern?
Stottert schon ein bisschen. Ja, ist doch immer mehr Trading-Volumen wird auf den Kontinent verschoben, weil die Barrieren eben, die verschiedenen Finanzbarrieren sind hoch und sind auch noch nicht gesunken, weil ja die ganzen Verhandlungen mit der EU, die stagnieren ja, beziehungsweise hören dann auf, weil wir wissen, wir erinnern uns, aufmerksame Hörer, wir erinnern uns an Lord Frost, den tollen Brexit-Unterhändler.
Ja, bringen wir uns da nochmal kurz ins Bild.
David Frost, ursprünglich ein Spokesman der Assoziation der Whisky-Hersteller und ein großer Freund der EU, hatte irgendwann eine Wendung von Paulus zum Saulus.
Ist auch schön.
Hat gemerkt, er will... Er hasst die EU und ist ein Riesen-Brexiteer und hat sich extrem positioniert in der extremsten Brexit-Weise und wurde nach dem Scheitern verschiedener anderer Brexit-Unterhändler dann von Boris Johnson als Brexit-Unterhändler plötzlich eingesetzt. Er ging nach Brüssel, hat dort alle nachhaltig verärgert und unmöglichst, also sich schlecht benommen. Und unmögliche Forderungen gestellt, die von denen er schon wusste, wird die EU niemals erfüllen können. Und ist dann also mit möglichst großem Gepolter und Getöse zurückgetreten von seinem Job, weil er sagte, also das geht gar nicht. Boris Johnson hat ja überhaupt nicht den härtesten und richtigen Brexit im Sinn. So kann er das nicht verhandeln. Das ist eine, also und alle haben sich gedacht, okay, was soll das jetzt? Natürlich ist er zurück, weil er gemerkt hat, oder das wusste er vielleicht auch schon vorher, dass er das, was er ankündigt, sowieso nicht verhandeln kann. Und das war auch gerade so während des Höhepunkts des Partygate-Skandals, sodass man schon dachte, vielleicht positioniert er sich jetzt sogar, der ja total ungewählt ist, der ist ja gar nicht im Parlament oder nichts, er ist zwar jetzt im House of Lords, aber weil Boris ihn da hingesetzt hat, schon als Boris-Nachfolger, als super harter Brexit-Hund, hat also in der Times einen riesen Artikel geschrieben und so ging das nicht weiter, aber das ist so verraucht. Also ich glaube, da ist dann auch kein Rückhalt. Jedenfalls war dann dieser Brexit-Negotiator, dieser Posten ja auch unbesetzt, ein paar Wochen. Ja, also
was, hat man es gemerkt,
dass er unbesetzt war? Ging ja eh nichts voran. Okay. Naja. Ging nichts voran. Man hat es natürlich gemerkt an Irland, das ist wieder ein anderes Thema, da die Spannungen steigen da auch wieder extrem. Die ganzen Checks an der Border zwischen der Republik und Nordirland. Aber das, ich glaube, da müssen wir einen extra Podcast dazu machen, weil das ist ein riesen Gebilde. Und da muss ich auch erstmal wieder ein bisschen nachlesen, weil ich auch nicht täglich darüber informieren kann. Jedenfalls gab es überhaupt keinen Brexit-Negotiator eine Zeit lang, nachdem Frost das Handtuch geschmissen hatte. Und jetzt, also auch wieder in einem Move, den man wirklich an Absurdität kaum noch überbieten kann, hat Boris Johnson Jacob Rees-Mogg als neuen Minister ernannt. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Nee, der sieht immer aus wie so ein Edwardian, so ein langer, dünner mit Zylinder und Frack.
Sieht aus wie ein?
Also aus der Edwardian-Time, weißt du, so nach Queen Victoria, der nächste König Edward, das ist die Edwardian-Time.
Edwardian
mit Zylinder.
Alright.
Rees-Mogg, ja.
Das, Jacob Rees-Mogg, sein Vater William Rees-Mogg war der Editor der Times of London, als das eine wirklich wichtige Zeitung war. Und der Jacob Rees-Mogg ist ein wirklich hoch unangenehm rüberkommender, sehr bizarrer Mensch, ja, ein großer Brexiteer, der ganz gegen die EU ist und sehr reich ist, sehr viel Geld macht mit Hedgefonds, die er natürlich dann, bevor der Brexit stattgefunden ist, alle nach Dublin ausgelagert hat, weil in London wusste er schon, hat er damit,
er kann er
nicht
Start,
mehr so gut traden, ist aber ein großer Brexiteer und redet hauptsächlich Latein.
Ah ja,
und näselt wahnsinnig, ist extrem fein, findet er, und ist großer Brexiteer. Und dieser Mensch wurde jetzt ernannt als neuer Minister for Brexit Opportunities. Also das ist jetzt wiederum...
Siehst du, da sind wir schon wieder beim lösungsorientierten
eben,
Ansatz.
Lösungsorientierter Ansatz. Minister for Brexit Opportunities, wo man auch sagen kann, okay, wann war das Referendum? Vor 6 Jahren. Austritt, also voller Austritt war jetzt schon vor über einem Jahr. Immer noch ist anscheinend nicht so ganz klar, was die Opportunities sind. Da muss man jetzt mal einen Minister ernennen.
Interessant.
Der erste Schritt dieses Ministers war es, in der Sun, dem berühmten Newspaper The Sun, ja, zu schreiben, liebe Leser, schreibt mir doch mal, ich meine es wirklich wahr, schreibt mir doch mal bitte jeder einfach, welche bescheuerte Brüssel-Regulierung und Red Tape ihr loswerden sollt. Macht doch mal Vorschläge.
Oh, da fallen doch den Lesern von der Sun sicher Tausende ein.
Bestimmt, aber es ist erstaunlich, dass ihm selber anscheinend keine einfallen und dass er sich so viele Jahre nach dem ganzen Zeug, also wirklich in so einer, macht doch mal Vorschläge, welche blöden Regulierungen wollt ihr denn loswerden, liebe Leser?
Und das unter der Überschrift Brexit Opportunities.
Ja, eher als Minister für Brexit Opportunities. Und er hat jetzt noch nicht gesagt, was da in seinem Postsäckchen angekommen ist. Aber man.
Ja, tonnenweise Leserzuschriften.
Also er wartet sicher noch drauf. Es hat sich aber jetzt rausgestellt, dass sehr verblendete Brexiteers, aus denen ja eben fast die ganze Tory-Partei große Teile jetzt bestehen, doch auch Opportunities sehen in den seltsamsten Dingen. Zum Beispiel ist seit Januar, seit eben jetzt die ganzen Checks an der Border nochmal richtig härter eingeführt wurden, also die ganzen Ausfuhr- und Einfuhrkontrollen in Lastwagen sind jetzt nochmal viel stärker und schärfer geworden, sind in Dover täglich riesige Lastwagenstaus.
Nach wie vor, weil wenn
ja,
es gar nicht
Ja, es war eine
Zeit
lang ein bisschen besser. Es ist ganz schlimm. Es war ja eine Zeit lang auch wegen Corona und Drivers und so. Im Moment ist es eben so, oder 17 Kilometer Stau oder so. Diese armen Lastwagenfahrer sitzen da, also zum Teil tagelang müssen und auch mit leeren Lastwagen zurückfahren, weil das Zeug ja alles verschimmeln. Also es ist wirklich, also wirtschaftlich macht das, glaube ich, wenig Sinn. Und sitzen halt da und, whatever, sitzen auf der Autobahn. Und
oder auf dem schönen Parkplatz. Man hat doch da alles schön asphaltiert.
Schön zu wissen. Ja, und schmeißen die Plastikbeutel, wo sie reingepieselt haben, in die Vorgärten der Brexiteers. Ja. Und jedenfalls der MP für Dover ist eine Frau, die im Parlament sitzt, die Abgeordnete für Dover, stand also neulich auf und sagte, ja, also es sei ja wirklich so unmöglich, was da für Staus jetzt immer auf der Autobahn wären in Dover. Das ging ja überhaupt nicht. Und es wäre wirklich, könnte jetzt mal bitte der Premierminister sich darum kümmern, dass Brüssel nicht ständig sich irgendwie wieder was Neues ausdenkt, um diese Staus da zu veranstalten. Also, und man dachte so, okay, das meint sie wahrscheinlich wirklich. Aha. Sie kapiert einfach nicht, dass das eine Konsequenz der Politik ist, die ihre Partei verfolgt, weil Großbritannien ist ein Drittland und so sieht es eben jetzt aus. Vor allem, wenn die Verhandlungen nicht vorangehen zwischen dir und den anderen, weil du unmögliche Forderungen stellst, weil die EU natürlich auch bockig ist und weil du auch alle 5 Minuten einen noch schlechteren Verhandler hinschickst als vorher, also wenn es auch möglich ist. Das war aber, man hat das Gefühl, die ist wirklich überzeugt davon. In Brüssel sitzen jetzt gerade Leute, die sich jeden Tag was Neues ausdenken, um da diese Staus
zu England zu gängeln. Ja.
Gleichzeitig hat sie aber gesagt, ganz tolle Brexit-Opportunity und wie herrlich das jetzt ist. Sie haben 50.000 neue Jobs werden sie jetzt schaffen und sie werden geschaffen und sind schon im Entstehen, um eben diese ganzen Abläufe da jetzt zu kontrollieren. Die ganzen Tausenden von Formulare und so weiter zu abzuarbeiten.
Extrem hohe Wertschöpfung steckt da auch in diesen
Jobs. Ja, und
weil
ja, wobei ja eben ein Zentralversprechen des Brexit auch war, eben das ganze Red Tape, also diese ganze Verwaltungswahnsinn, der ganze Blödsinn, Bürokratie, alles abbauen, das ist dann alles weg. Das Gegenteil ist natürlich eingetreten. Und das ist aber ein schöner, man kann es auch eine Opportunity umdeuten, wenn man eben sagt, ja, dann hat man halt, braucht man 50.000 neue Zollbeamte und so, die man dann eben einstellt.
Aber man merkt schon, wie schwer uns es fällt, wirklich eine Herzallfolge zu machen, weil es sind doch wieder natürlich massive, ja, nachvollziehbare Kritiken, die wir hier oder die wir einfach ansprechen müssen. Was gibt es denn noch, wo man sagen könnte,
ja, vielleicht können Sie mir die Corona-Politik noch ein bisschen positiv beleuchten, weil da gibt es sicher auch verschiedene Meinungen. Aber ich finde ja schon, dass wir eigentlich einen Punkt in der Pandemie erreicht haben, wo man sagen könnte, okay, jeder kann sich impfen lassen. Das Angebot ist für alle da. Es ist total niederschwellig und jeder kann es haben, kostet nichts. Die medizinische Versorgung ist auch besser geworden. Irgendwann kommt ein Punkt, wo du sagen musst, so, wir leben jetzt damit, ja. Und der, vielleicht ist der Punkt noch nicht erreicht. Das ist möglich, vor allem wir in Deutschland, da wir ja 25% von Leuten haben, die sich gar nicht impfen lassen müssen, weil sie so ein gutes Immunsystem haben. Die, so viele gibt es in England davon zum Glück nicht. Aber dieses laissez-faire zu sagen, okay, ist ein Risiko und let's see what happens. Wir machen einfach auf und wir schauen. Das hat vielleicht schon was Positives, liegt natürlich nicht am Brexit, weil das hätten sie auch ohne den Brexit machen können, wie sie möchten. Ja.
Und gibt ja auch andere EU-Staaten, die das jetzt auch machen.
Ja, die haben natürlich vielleicht in Krankenhäusern nicht irgendwie 6 Millionen Leute auf der Warteliste wie in England, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das, so und das ist auch was Englisches, was mir eben eigentlich gefällt, so die Möglichkeiten. Also es ist immer alles, es ist alles möglich und es ist viel mehr Optimismus. Und natürlich ist es auch vielleicht Naivität oder wir können es auch Oberflächlichkeit nennen oder sonst was, aber es ist einfach ein positives Ding. Okay, das ist irgendwie scheiße, aber das wird schon wieder. Oder uns wird dann schon was einfallen. Ja. Und hier, ich meine, wir machen uns irgendwie in die Hose wegen jedem Schmarrn und es wird also gar nichts mehr entschieden und keiner traut sich irgendwas zu sagen. Da ist mir der englische Approach schon eigentlich lieber.
Wobei wir in diese Richtung ja jetzt auch gehen. In die Freedom-Richtung.
Ja. Also. Ja, aber gut, das sind ja auch in jedem Land, war es ja so ein bisschen anders, auch von der Geschwindigkeit her. Und ich glaube, man kann das ja dann immer ganz gut sehen. Also Italien hat ja zum Beispiel jetzt auch aufgemacht. Also
nee,
die waren ja eigentlich immer sehr vorsichtig.
Also, und auch in der EU hat ja jedes Land, wie ihr sagt, seinen eigenen Fahrplan verfolgt. Also das ist bestimmt kein Brexit-Benefit, aber es ist was in England grundsätzlich so ist und was mir, als ich damals nach England zog, wahnsinnig bald immer als extrem positiv aufgefallen ist, diese Möglichkeiten immer. Das ist immer alles möglich. Während hier immer das meiste unmöglich erscheint oder auch in den Schulen. Also okay, du bist jetzt, heute gibt es ja Zeugnisse in Bayern, liebe Kinder. man ist, was du hast irgendwie eine schlechte, das kannst du halt nicht. Verstehst du nicht, bist halt doof oder in England ist es halt okay, du kannst es nicht, du wirst es aber können, wir werden es dir beibringen, wir finden jemand, der dir hilft, das wirst du schon noch hinkriegen oder auch durchfallen, das gibt's in England eigentlich gar nicht, weil dann kannst du halt kein Physik oder so, ja, aber warum sollst du dann das Jahr wiederholen?
Ja, ist es tatsächlich so, dass in den staatlichen Schulen?
In allen Schulen. Ich glaube, man kann schon mal ein Jahr wiederholen, aber dann eher aus freiwilligen Gründen, weil man sagt, okay, ich bin einfach noch zu
tun. Aber deswegen gibt es bei uns auch kein Ministerium oder eine Ministerin für Opportunities. Vielleicht sollten wir das mal von dort übernehmen, auch wenn es in dem Fall Brexit-Opportunities sind.
Die man erst noch finden muss, aber...
aber immerhin, also wenn jetzt dieser Leser aufruft, da wird es sicher irgendwas kommen.
Ja, fährst du denn mal wieder hin?
Ich fahre tatsächlich hin und zwar nächsten Freitag, aber leider nur ein kurzes Wochenende und dann werde ich mal nach dem Rechten schauen und...
Und bringst du uns Live-Eindrücke mit?
Ich bringe euch Live-Eindrücke mit.
Ja, du kannst ja auch ein paar O-Töne sammeln mit deinem
Mikrofon.
Ach so,
mit meinem tollen Mikrofon.
Oh ja.
Oh, vielleicht super. Wenn ich das zum Beispiel meiner Schwiegermutter hinhalte und sage, was erhältst du vom Brexit, dann fällt sie wahrscheinlich in eine ewige Ohnmacht, weil sie möchte dieses Thema nicht erwähnt wissen.
Ah ja, siehst du?
Ja, siehst du, ja.
Don't aber, mention the bee.
Ja. Genau, aber es hat ja schon Tradition. Also auch seit Harry Potter kennt man das ja auch immer. Mit dem du weißt schon wer. Genau. Dass du halt einige Sachen einfach nicht aussprechen darfst. Gut, dann
prima.
Sind wir jetzt...
hungrig.
Durch und hungrig. Und deswegen, wir sind natürlich hungrig auf weitere spannende
Insights. Frequenz wird erhöht.
Die Frequenz wird jetzt wieder erhöht. Dann wünschen wir schöne große Spannung auf die nächste Folge.
Ja, aber ich komme
schneller
als... Nach
dem Hören dieser jetzt. Und
sagen goodbye.
Goodbye, guten Einkauf.
Yes, goodbye.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.